Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Bis Dienstag beraten die Staats- und Regierungschefs der sogenannten G7 auf Schloss Elmau. Die Wahl des Ortes bei Garmisch-Partenkirchen hat mit den Gastgebern zu tun. Deutschland hat gegenwärtig die Präsidentschaft der Staatengruppe inne, die sich aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Deutschland zusammensetzt. Einst gehörte auch Russland zu den G8. Tempi passati. Russlands Überfall auf die Ukraine bildet das wichtigste Thema auch dieser internationalen Zusammenkunft, aber auch der Klimaschutz. Am Vormittag traf der US-Präsident den Bundeskanzler. Unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen berichtet für uns vom G7-Gipfel in Bayern. Herr Detjen, was ist über das Gespräch zwischen Joe Biden und Olaf Scholz bekannt geworden?
Zunächst mal, Herr Heinemann, war das ja eine symbolische Geste auch, dass dieses Gespräch ganz am Anfang von Olaf Scholz terminiert worden ist, noch bevor die Beratungen im Kreis der G7 begonnen haben, hat sich Olaf Scholz mit dem amerikanischen Präsidenten getroffen. Und natürlich war das eine Demonstration der Gemeinsamkeit. Da hatte Scholz ja auch einiges gut zu machen. Ich erinnere mich noch gut an seinen Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington, die erste offizielle Begegnung der beiden mit Scholz im neuen Amt als Bundeskanzler. Als die Dissense in der Auseinandersetzung noch damals vor Kriegsausbeginn über die Ölpipeline Nord Stream 2 so offenkundig geworden sind, Joe Biden in der gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus dem Bundeskanzler gesagt hat, also notfalls werde ich das stoppen dann mit Nord Stream 2, wenn das nötig werden sollte. Jetzt war es eine Demonstration freundschaftlicher Gemeinsamkeit. Man konnte am Anfang des Gesprächs hören, wie Joe Biden dem deutschen Bundeskanzler für seine Führungskraft dankte und dann mehrfach sagte, thank you, vielen Dank, gerichtet an den deutschen Bundeskanzler.
Die G7-Staaten wollen die Einfuhr von Gold aus Russland verbieten. Wollen die Staaten insgesamt ihre Anstrengungen verstärken, um das Putin-Regime wirtschaftlich zu treffen?
Ja, das ist eines der Themen, das sicherlich auch gleich am Anfang im Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem US-Präsidenten eine Rolle spielte. Und da geht es gar nicht so sehr um Gold, da geht es um den Ölpreis. Die G7 sehen ja, dass die Sanktionen nicht so wirken, wie man sich das gedacht hat, dass die Verknappung von Energien zu einer Erhöhung des Preises führt und Putin dadurch die Boykottmaßnahmen locker ausgleichen kann und mindestens genauso viel, wenn nicht mehr Geld als vorher in seine Kassen gespült bekommt, weil er die russischen Energien, Öl und Gas auf dem Weltmarkt eben zu erhöhten Preisen verkaufen kann. Und da kommt Joe Biden jetzt auf diesen Gipfel mit der Idee, alle Mittel zu nutzen, um Price Caps, also Preisdeckel durchzusetzen, etwa indem man das faktische westliche europäische Monopol von Rückversicherungen auf Ölschiffstransporte, auf Öltanker einsetzt, um zu sagen, etwa Öl kann nur noch transportiert werden, wenn es zu bestimmten Höchstpreisen verkauft wird auf dem Weltmarkt. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist technisch schon sehr schwierig durchzusetzen. Das hören wir auch aus Regierungskreisen immer wieder. Es würde faktisch auch bedeuten, dass die Europäische Union ihr Sanktionspaket noch mal aufschnüren und noch mal neu definieren müsste. Also eines der komplizierten Themen. Aber in der Tat, man will gucken, wie man auch den wirtschaftlichen Druck auf Moskau, auf Wladimir Putin noch mal erhöhen kann.
Boris Johnson hat eine sehr, sehr ehrliche Diskussion über die Auswirkungen dessen, was vor sich geht, angekündigt. Putins Truppen kommen nur langsam voran, aber sie rücken vor. Wie bewerten die G7 die Lage in der Ukraine?
Das werden wir jetzt auf dem Gipfel sehen. Das Thema, Sie haben das am Anfang ja richtig gesagt, überlagert alle Diskussionen. Aber offiziell wird es dann morgen in einer Arbeitssitzung der G7 auf der Agenda stehen. Da wird ja dann auch Wolodymyr Selinski, der ukrainische Staatspräsident, per Videoleitung zugeschaltet werden. Und dann werden wir mal hören, wie man das beobachtet. Aber das ist ja in den letzten Tagen klar geworden, dass man da sieht, wie sich das Bild des Schlachtfeldes dort entwickelt, das Vorrücken der russischen Truppen, die Sorge, dass es dort im besten Fall möglicherweise zu einem Grabenkampf kommt, der sich dann bis in den Herbst hinziehen könnte. Das sind so die Szenarien, von denen man jedenfalls in Berliner Kreisen immer wieder ausgeht. Aber wie das dann auf der Ebene der G7 bewertet wird, das werden wir wahrscheinlich dann morgen erfahren.
Wie verhalten sich die G7 zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine, möglicherweise auch von Kampfpanzern westlicher Bauart?
Das hat im Vorfeld, nach dem, was wir hören konnten, keine Rolle gespielt. Das ist eine sehr deutsche Diskussion. Olaf Scholz hat sich immer wieder bemüht, dass er sich bei den deutschen Waffenlieferungen sozusagen im Konvoi der westlichen Partnerstaaten bewegt, hat immer wieder darauf hingewiesen, auch die westlichen Partner liefern keine Kampfpanzer. Und auch das wird sicherlich ein Thema sein, wo wir morgen sehr genau hinhören werden, ob das die geschlossene Linie ist oder ob da auch mit Blick auf die Entwicklungen auf dem Schlachtfeld jetzt im Kreis der G7 nochmal Bewegung reinkommt. Ich gehe mal davon aus, dass jedenfalls von Seiten von Volodymyr Zelenskis morgen nochmal der Appell kommt, gerade in der jetzigen Situation das bedrängte Land, die Ukraine, stärker mit schweren Waffen und vielleicht fehlt dann auch das Wort, mit Kampfpanzern zu unterstützen.
Ursula von der Leyen und Charles Michel vertreten die Europäische Union auf Schloss Elmau. Der Bundeskanzler hat außerdem die Führung von Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien eingeladen. Mit welchem Ziel?
Ja, das ist eine Tradition, dass die G7 ausgreifen, dass sie Partnerstaaten einladen, aber auch das jetzt natürlich in dieser besonderen Situation. Wenn man Länder wie Indien, wie Indonesien anschaut, auch Senegal, dann hat man es da ja mit Ländern zu tun, die sich sozusagen auf dem Weltmarkt der großen Mächte orientieren und schauen, wo bekommen wir eigentlich am meisten, wo profitieren wir am meisten. Und das kann dann, können die westlichen Staaten sein, das kann aber genauso Russland, das kann China sein. Und insofern wird man Angebote machen. Das hat man ja schon beim letzten Gipfeltreffen in Carbis Bay gemacht, mit großen westlichen Infrastrukturprojekten, mit Investitionsprojekten, die auch eine Antwort, eine Alternative sein sollen zu den großen chinesischen Investitionsprojekten der neuen Seidenstraße, dem Belt and Road Projekt. Und das vermischt sich jetzt natürlich mit dem Thema Energielieferungen. Auf der einen Seite, man will Energiequellen erschließen, etwa mit Senegal, und gleichzeitig auch diese Länder in die gemeinsamen Bemühungen mit integrieren, Klimaschutz zu erhöhen und die Dekarbonisierung voranzutreiben.